Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Motorradfahren ist Kopfsache. Wie ihr euch vorbereiten könnt, wie ihr umgeht mit Stürzen und wie ihr mental noch stärker werdet, um die beste Linie zu finden, das erfahrt ihr in der heutigen Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Wie immer, Michel zugeschaltet. Gut siehst du aus. Herzlich willkommen und hallo an alle, die zuhören.
Ja, hallo Jan. Du siehst sogar noch viel besser aus, weil du an einer Location bist, wo das Licht einfach viel besser ist. Man sieht hier von mir nur quasi die Nase irgendwie extrem prominent, weil das Licht so von der Seite kommt, das ist ein bisschen vorsticht. Ich finde mich heute gar nicht so schick, muss ich sagen. Aber es freut mich natürlich, dass du das so empfindest. Und wir haben aber noch ein drittes, sehr gut ausgeleuchtetes Gesicht heute in unserer Riverside-Podcast-Aufnahme. Wir haben nämlich wieder einen Gast, aber bevor wir unseren Special Guest der heutigen Sendung vorstellen, Jan, von meiner Seite die Frage an dich. Wie geht's dir denn eigentlich? Wie waren die letzten Tage? Hast du deine Wunden geleckt? Ist alles verheilt nach deinem Enduro-Abenteuer in Bosnien?
Tatsächlich. Wenn wir aber schon optisch reden, muss ich nochmal eins sagen. Zum Licht, das Kompliment kann ich direkt wieder zurückgeben. Du sitzt nämlich wenigstens adäquat vor deinem Laptop. Ich stehe hier und da fällt mir mal auf die Kamera von unten auf mein Doppelkinn. Das ist nicht unbedingt die beste Szenerie. Aber gut, deswegen sind wir ein Podcast und kein Videoformat. Das rettet
noch
uns
nicht.
Da. Noch nicht. Das rettet uns so ein bisschen den Arsch. Du, mir geht's gut. Die Wunden von der Enduro-Tour hatte ich ja gar nicht so groß. Tatsächlich bin ich danach schön feiern gegangen, habe eines der letzten Wiesenwochenenden oder das letzte Wiesenwochenende hier im Oktoberfest mitgenommen, habe die Quittung nicht nur in Form von Euro bezahlt, sondern mir direkt auch noch die Covid-Erkrankung mit reingezogen. Aber ich muss sagen, den Impfungen und Co. sei Dank, habe ich das dann doch sehr milde überstanden. Man hört es jetzt auch wieder, Stimme ist voll da, so wie es sein sollte. Und nichtsdestotrotz bin ich natürlich so ein bisschen aufgeregt, weil du hast es schon gesagt, wir haben eine Gästin heute und das bringt mich eigentlich auch zu dem Thema, um das es dann heute geht, nämlich dann auch so Vorbereitung und mentale, wie soll man sagen, Herangehensweise. Und nicht nur bin ich manchmal vor so einem Podcast aufgeregt, sondern auch, ich weiß nicht, wie das dir geht, vom Motorradfahren. Gerade zu Beginn der Saison, wenn ich irgendwie wirklich ein halbes Jahr nicht mehr gefahren bin, was dir ja nicht so passiert, als alter Testfahrer bist du ja irgendwie gefühlt mittlerweile jede Woche auf irgendeinem anderen Bock unterwegs, ist es bei mir halt tatsächlich so, halbes Jahr nicht gefahren, ich merke dann immer selbst, das Letzte, was ich mache, bevor ich den Zündknopf drücke, ist die Motorradhandschuhe anziehen. Und da ist doch immer so ein ganz leichtes Zittern bei mir zu vernehmen, zu Beginn der Saison. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ob das also bewusst weiß ich, dass ich mich drauf freue, ob ich unterbewusst aber auch einfach aufgeregt bin, weil vielleicht eingerostet. Ich weiß es gar nicht so genau. Michel, geht es dir denn genauso?
Ja, tatsächlich geht es mir genauso. Und du hast ja gerade schon angesprochen, die Tatsache, dass ich relativ viel unterwegs bin und auch in diesem Zusammenhang oft neue Dinge mache auf dem Motorrad, mit dem Motorrad. Neue Bikes, neue Formate, die ich noch nicht kannte, neue Strecken, neue Routen, neue Wegsamkeiten, wie jetzt zum Beispiel Offroad, war jetzt ja vor kurzem auch wieder Thema. Und da geht mir das tatsächlich auch so. Und ich bin ja nicht nur als Testfahrer regelmäßig unterwegs, sondern ich bin ja tatsächlich auch schon Rennen gefahren und da ist das ja nochmal deutlich ausgeprägter und ich habe da wirklich auch teilweise verrückte Sachen erlebt, gar nicht mal bei mir persönlich, sondern auch so im Umfeld, wo man sich manchmal fragt, hä, ist das denn eigentlich normal? Soll das so? Geht das vielleicht irgendwie anders oder besser? Sollte man sich da ein bisschen besser vorbereiten? Und damit kommen wir nämlich tatsächlich direkt schon zu unserer Gästin. Direkt ist gut, wir reden jetzt schon wieder 3,5 Minuten und sie muss einfach hier schweigend in die Kamera gucken. Denn wir haben heute mit Stefanie Menzel die passende Person zur Themenwoche mentale Gesundheit. Das war nämlich tatsächlich gestern, war der Tag der mentalen Gesundheit, 11. Oktober. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch schon direkt neben dem Namen das Wort an Steffi übergeben, die als Mental Coaching sich vielleicht selber so ein bisschen besser vorstellen kann, als ich das jetzt getan habe. Und ja, Steffi, hallo, schön, dass du da bist.
Hi.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr über die Einladung. Ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. So viele Podcasts habe ich ja noch nicht mitgemacht. Aber als Mentaltrainerin weiß ich ja zum Glück ganz gut, wie ich damit umgehe. Aber auch vor dem Motorradfahren war ich früher immer sehr nervös. Da geht es mir wahrscheinlich heute noch genauso wie euch. Ich denke, das ist völlig normal. Aber ja, ich stelle mich natürlich sehr, sehr gerne einmal vor und vor allem auch, dass gestern der Tag der mentalen Gesundheit war, finde ich, passt sehr, sehr gut, weil mentale Gesundheit ist für mich irgendwo ja so ein Herzensthema und vor allem auch im Motorradrennsport ein Herzensthema, denn ich bin einige Jahre aktiv Rennen gefahren, 2 Jahre in der Gladius Trophy, die hat damals in der IDM, im Rahmen der IDM stattgefunden. Wir sind 1 Jahr DLC gefahren, da hatten wir das Grip Girls Racing Team gegründet mit der Sabrina und mit der Jule von Schwabenleder. Es war auch ein großartiges Jahr, wir haben sehr, sehr viel gelernt, sehr viele coole Erfahrungen gemacht. Und ja, danach bin ich noch 2 Jahre DRC gefahren und dann war es bei mir eben leider so weit, dass ich mit dem Sport aufhören musste. Weil es mir selbst nicht so gut ging, weil meine Psyche ein kleines bisschen gelitten hat, weil ich ein bisschen unter dem Leistungsdruck gelitten habe und so weiter. Und ich habe völlig neue Berufswege eingeschlagen. Ich bin jetzt selbstständig als Mentaltrainerin und fokussiere mich darauf. Und ja, ich hoffe, dass ich mit vielen Klienten arbeiten kann und möglichst so viele wie möglich davon bewahren kann, dass es ihnen so geht wie mir, dass wir mit dem Sport aufhören mussten.
Spannend, was du erzählst. Und gerade auch, das wäre ja, glaube ich, eine unserer ersten Fragen dann natürlich gewesen, wie du zu dem Thema gekommen bist. Also sozusagen aus dem eigenen Leid heraus, wenn man es so benennen darf, oder aus dem eigenen Schicksal. Erstmal krass, dass du das so teilst. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil es immer noch viel, viel Leute gibt, die sich vielleicht gar nicht trauen, das so offen zu benennen, vielleicht potenziell als Schwäche darstellen und umso wichtiger vielleicht, sich diesem Thema anzunehmen. Wie war das für dich? Möchtest du darauf konkreter eingehen oder nicht?
Kann ich sehr gerne machen, weil warum ich das eben auch so offen erzähle, ist einfach die Tatsache, dass es mir wichtig ist, dass meine Klienten oder auch generell alle, die zuhören, allen, denen das Thema irgendwie am Herzen liegt, dass die verstehen, es ist okay, drüber zu reden. Und wenn ich das nicht machen würde, würde ich eine ganz falsche Signalwirkung abgeben. Deswegen auch in meinen Workshops, auch gegenüber meinen Klienten erzähle ich das immer sehr offen, wie es mir damals ging. Ich habe auch vieles auf Instagram damals geteilt, das mache ich auch immer noch, weil ich einfach der Meinung bin, es ist dann auch wichtig, sich irgendwo verletzlich zu zeigen, würde ich jetzt mal sagen. Ich sehe es überhaupt nicht als Schwäche, ganz im Gegenteil. Damit andere eben auch das Vertrauen haben können und sagen können, okay, wenn die das erzählt, dann erzähle ich das jetzt halt auch. So, dann kann es nicht so schlimm sein. Ne? Deswegen sage ich das immer gern so offen.
Du hast beschrieben, dass es dir damals nicht so gut ging und dass es tatsächlich auch ein Punkt ist, mit dem man offen umgehen muss. Und in dem Zusammenhang, das ist auch das, was ich vorhin schon versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, ne? Wenn man Rennstrecke fährt, wenn man Rennen fährt, da erlebt man ja die unterschiedlichsten Dinge und fragt sich dann vielleicht bei sich selbst oder bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, ist das so normal? Wie, warum macht er oder sie das? Und ich glaube, da gehört ja so ein bisschen so ein Erwachens- und Bewusstseinsprozess dazu, dass man halt einfach erkennt, okay, da ist irgendwas, worüber ich mir Gedanken machen sollte. Kannst du da irgendwie vielleicht an deinem Beispiel oder auch grundsätzlich aus deinen Erfahrungen Punkt nennen, wo du sagst, hey, wenn dir das und das passiert, solltest du vielleicht dir Gedanken machen oder dann bist du vielleicht in einer Situation, die nicht optimal, also die psychisch vielleicht nicht optimal für dich ist. Was sind denn da so Punkte, wo man sagt, hey, also Jan hatte das leichte Zittern angesprochen. Du hast gesagt, du bist jetzt leicht nervös vor dem Podcast. Also Nervosität ist ja grundsätzlich noch nichts Schlechtes sozusagen. Ne? Was wären denn aber so Punkte, wo man sagen muss, hey, da sollte ich vielleicht drauf achten?
Genau, also reine Nervosität, eine leichte Nervosität ist, würde ich sagen, sogar sehr vorteilhaft, weil ja dann auch Adrenalin und so weiter ausgeschüttet wird, ne? Und da kommt dann auch irgendwo der logische Menschenverstand durch und sagt so, hey, ne, Motorradfahren ist kein Tennisspielen. Das ist schon so ein bisschen risikobehafteter, Entschuldigung an alle Tennisspieler. aber ja, da kommt zum einen ein bisschen der logische Menschenverstand durch und wir kommen in so einen Fokusmodus, deswegen ist so ein bisschen Nervosität gar nicht schlecht. Aber es gibt natürlich Punkte, wo man sagt, okay, das wiederum ist nicht mehr hilfreich, das ist unhilfreich. Und es gibt sehr, sehr viele, die sich sogar vor Nervosität übergeben, bevor sie rausfahren müssen. Das kommt relativ häufig vor. Dagegen kann man sehr gut was machen. Und der Punkt, Michael, was du jetzt gefragt hast, wo man sagt, okay, jetzt ist es wirklich 5:12, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man wirklich physisch Auswirkungen spürt, sage ich mal. Also bei mir war es soweit, dass ich Herzrhythmusstörungen bekommen habe und es auch gemerkt habe, okay, mein Körper ist richtig am Limit. Der Stresspegel ist so hoch, dass da dann auch einfach nichts mehr geht und der Körper sagt, alles klar, wenn wir jetzt keine Pause machen, dann war es das so ungefähr. Es waren dann schon so Warnsignale, die man dann wirklich ernst nehmen sollte. Und ich denke auch, wenn man so viel Druck verspürt, dass man selbst irgendwo, ja, Ausreden klingt jetzt sehr bewertend, aber ich benutze jetzt mal das Wort Ausreden, nutzt, um nicht zur Rennstrecke fahren zu müssen oder nicht mehr den nächsten Turn rausfahren zu müssen. Und da ist dieses Wort müssen mit dabei, ne? Wir müssen natürlich grundsätzlich gar nichts, aber wir haben das Gefühl, dass andere das von uns erwarten und dass wir eine gewisse gewisse Erwartungen erfüllen müssen und versuchen dann irgendwo das Ganze zu vermeiden. Ich glaube, das ist auch definitiv etwas, wo man sagt, okay, Spaß scheint dann nicht mehr da zu sein, sondern eben genau das Gegenteil. Und ja, das ist, denke ich, auch ein Punkt, wo man sagen kann, hey, da könnte ich mir dann doch jemanden suchen, der mich ein bisschen unterstützt, wieder Spaß an meinem Sport zu haben.
Du hast das Übergeben-Thema angesprochen. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich da bewusst im Kopf hatte, weil ich das sehr extrem empfinde und aber auch tatsächlich erlebt habe. Ich bin ja Ende der 2010er Jahre Seitenwagenrennen gefahren und da gab es tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, war es eine Beifahrerin oder ein Beifahrer, ist auch völlig Wurst. Der hat sich tatsächlich vor jedem Rennen übergeben und du hast das Thema angesprochen, physische Reaktion. Das ist ja für mich schon eine physische Reaktion. Aber das ist tatsächlich was, von dem du sagen würdest, naja, so ein bisschen kotzen vorneweg. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben das vor Uni-Prüfungen. Das geht schon in Ordnung. Die Uni-Prüfung macht jetzt tatsächlich selten Spaß. Also auch währenddessen ist man ja quasi super angespannt. Wohingegen meine Erfahrung beim Rennsport ja tatsächlich ist oder beim Rennenfahren, dass sobald das Licht ausgeht, ne, und du Gas gibst, ne, dann ist das ja alles weg, so, ne, dann bist du ja nicht mehr nervös, dann float das so und nichtsdestotrotz finde ich halt, ne, diese Tatsache, dass ich halt vorher diese Ultrabelastung habe, schon irgendwie kritisch, aber das ist aus deiner Perspektive oder nicht grundsätzlich problematisch sozusagen.
Doch, das mit dem Übergeben finde ich schon problematisch irgendwo, weil es einen ja grundsätzlich einfach sehr belastet und behindert. Ne? Man kann ja nicht seine normale Routine durchziehen, man kann ja nicht vielleicht die Strecke nochmal visualisieren etc., was man halt vor dem Rausfahren tun würde, sondern man muss sich halt damit beschäftigen. Von daher, das ist auch schon ein Punkt, wo ich sage, hey, nicht so gut, ne, ist wenig hilfreich, aber die wirklich kritischen, also es ist noch nicht so kritisch, dass ich sage, hey, okay, 5:12, ne, das ist, was ich meinte.
Jetzt habe ich eine Frage, wir müssen das Pferd vielleicht nochmal von hinten aufzäumen oder wie man sagt, weil wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich tief drin mit Symptomatiken, was ist sozusagen normal, was ist nicht normal. Ich würde aber gerne nochmal die Chance ergreifen, um auch zu verstehen, was bedeutet eigentlich Mental Training oder mentales Coaching, was du da machst? Also wie würdest du das selbst definieren? Was sind Zielgruppen und was macht man da so ganz allgemein, um vielleicht erstmal so anzufangen, bevor wir die, jetzt will ich schon wieder irgendein Sprichwort bringen, das mir nicht einfällt, mit irgendeiner Kuh durchs Dorf oder sonst was, das aber eh überhaupt nicht passt, aber du weißt, was ich meine. Also von vorne anfangen, was machst du genau? Was versteht man darunter? Was ist die Definition und an wen richtet es sich?
Also eine richtige Schulbuchdefinition kann ich dir leider gerade gar nicht liefern, aber ich würde es so definieren, dass man eben Techniken anwendet, um die mentale Stärke zu trainieren und in Klammern, um die mentale Gesundheit zu schützen oder zu schonen. So würde ich es jetzt mal definieren. Das bedeutet, mentale Stärke hat jeder Mensch. Wir können die auch auf unterschiedliche Art und Weise nutzen und sie nutzt uns im Alltag sowohl im Alltag als auch im Rennsport oder in sämtlichen anderen Sportarten. Also Mentaltraining ist nicht alleine nur für Sportler vorenthalten, sondern es kann uns auch im Privatleben, im Berufsleben etc. unterstützen, denn es geht grundsätzlich darum, mit Herausforderungen umgehen zu können.
So. Mhm. Du hast es ja auch gerade schon eingangs erwähnt, dass es übertragbar ist. Wenn du auch sagst, dass wir hier jetzt alle vielleicht ein bisschen aufgeregt sind, vor dem Mikrofon zu sitzen und so weiter und man die Nervosität auch reflektiert und wahrnimmt, dass man da so ein bisschen nervös ist, das lässt sich ja auch nicht ganz genau trennen. Wann ist eine Nervosität sozusagen nur spezifisch auf jetzt beispielsweise den Rennsport anzuwenden oder jetzt hier vor so einer Podcast-Aufnahme? Die Techniken sind wahrscheinlich die ähnlichen, um damit umzugehen und das zu reflektieren.
Ganz genau, ja, würde ich sagen.
Und wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, an dein konkretes Beispiel, wo wir haben ja jetzt dann auch schon pauschal gesagt, okay, sich übergeben ist nicht mehr so ganz normal, aber mich würde dann interessieren, weil du den Werdegang nachzuvollziehen, wie du zu der Position gekommen bist, in der du jetzt bist. Du hast also damals Rennsport betrieben, hast dann durchklingen lassen durch den Druck und so weiter. Warst du eben an dem Punkt, wo du Ausreden auch gefunden hast, potenziell nicht mehr an die Rennstrecke zu gehen? Wie bist du denn da rausgekommen? Also was ist der, mein grundsätzliches Ding wäre, aber ich war auch nie in einem semi-professionellen oder professionellen Rennsportgefilde unterwegs, sondern irgendwie immer rein freiwillig, ich habe dafür Geld gelatzt so und hatte aber jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, ich fahre den Turn nicht mit und es hätte keine Sau interessiert. Bei dir war das offensichtlich anders, vermutlich hingen da Sponsoren und so weiter hinten dran. Wie kam es zu dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, hier stimmt was nicht, hier muss sich was ändern? Hast du das für dich selbst eingestanden? Bist du irgendwann einfach umgekippt und ging nicht mehr? Oder hattest du ein Umfeld, das dir gesagt hat, hey Steffi, so nicht?
Beides. Es lief tatsächlich darauf hinaus, dass beides eingetreten ist. Ich hatte auch das eine Jahr als Instruktor noch mitgearbeitet, als ich noch DRC gefahren bin. Und hatte dann natürlich auch meine Schützlinge, für die ich verantwortlich gewesen bin. Ne? Und bin dann einen Turn alleine rausgefahren. Und habe dann so ein bisschen Herzflattern gekriegt und mir ging es gar nicht gut. Mir wurde heiß, mir wurde kalt, also beim Fahren auf dem Motorrad. Und da bin ich abgestiegen, habe gesagt, okay, irgendwas stimmt nicht. Dann hatten wir sogar Sunnies gerufen, die sich um mich gekümmert haben. Und ja, dann wurde mir gesagt so, hey Steffi, also so wie ich dich dieses Wochenende erlebt habe, willst du nicht vielleicht eine Pause machen? Also es ist tatsächlich dann an dem Punkt eingetreten, dass beides zusammenkam, ne? Dass es mir wirklich nicht gut ging beim Fahren und ich dann auch gesagt habe, okay, solange ich mich selbst irgendwie, mir selber nicht so richtig vertrauen kann, kann ich auch nicht mich um andere kümmern. Ne? Also ich musste wirklich 5 Schritte zurück machen, sowohl in meinem Berufsleben als auch im Privatleben zu der Zeit. Ich hatte tatsächlich dann auch meinen Job verloren im Nachgang, weil ich so lange krankgeschrieben war. Also es ist dann doch ziemlich zerbröckelt, könnte man sagen, auf allen Ebenen.
Und die lange Krankschreibung hing dann auch direkt mit diesen Erfahrungen zusammen? Also das war in Einheit sozusagen?
Es ist so ein bisschen, es bedingte sich gegenseitig, ne? Weil was mir auch immer wichtig ist zu sagen, es ist nicht immer nur der Rennsport, weshalb es uns im Rennsport vielleicht nicht gut gehen sollte, sondern wir bringen super viel mit zur Rennstrecke. Ne? Deswegen ist mein Konzept auch irgendwo, basiert so ein bisschen darauf, dass wir reflektieren, wahrnehmen, wie Jan auch schon eben gesagt hat, und dass wir uns selbst sehr stark hinterfragen und unsere eigene Identität und unser Glaubenssystem hinterfragen und das mal so ein bisschen erforschen, uns angucken. Und daraus unsere mentale Stärke gewinnen, ne, dass wir uns mit uns selber beschäftigen.
Du hast angebracht, dass Leute sehr, sehr viel mitbringen. Das heißt, die mentale Stärke und so weiter ist individuell abhängig. Gibt es denn Leute, die auch versuchen, durch den Sport gewisse Themen zu kompensieren? Also was mir immer vor Augen ist und wo ich mich auch selbst wieder so ein bisschen selbst finde, als ich angefangen habe im Motorradfahren, 18 Jahre total wild, der Michael hat mit 16 schon angefangen, da war man noch Testosteron geschwängert hoch 10 und da ging es irgendwie auch darum, so ein bisschen den Dicken zu markieren, muss ich so selbst reflektierend mal dazu sagen, ne? Und ich habe den Eindruck, das geht vielen so und lässt sich bestimmt auch auf den Rennsport irgendwie übertragen, dass man dann halt auch vielleicht gar nicht so sehr das aus reiner Leidenschaft da macht, sondern um jemand zu sein, der man vielleicht gar nicht ist. Hast du die Erfahrung gemacht, dass es solche Leute gibt, die das vielleicht auch aus den falschen Motiven heraus machen?
Also ich finde erstmal gut, dass du sagst, hey, habe ich reflektiert? Bin ich irgendwie jetzt so mit den Jahren drauf gekommen, dass es bei mir früher so war? Ich könnte mir vorstellen, dass es davon auch einige Leute gibt. Und bei mir war es ja auch ähnlich. Ne? Es war ja im Grunde so, hey, ich bin eine Frau im Rennsport. Ich bin hier was Besonderes. Ne? Ich muss halt auch dieses Besonderssein wahren irgendwo und habe mir darüber auch den Druck gemacht. Von daher genau wie du sagst, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen, jeder hat seine eigenen Prägungen und Konditionierungen, die sich auch eben im Rennsport, was ja im Grunde eine Extremsituation ist, die dann auch sehr ans Tageslicht kommen und sich da sehr zeigen. Und ich glaube, dass gerade im Motorsport, im Rennsport das Ego sehr stark vertreten ist. Deswegen stoße ich auch mit dem Thema immer wieder auf Skepsis, was aber auch okay ist. Aber ja, ich glaube, im Rennsport ist eine ganze Menge Ego unterwegs, was vielleicht auch nicht unbedingt immer schlecht sein muss, ne, wenn man zu überambitioniert ist, nenne ich es jetzt mal, dann kann es natürlich wiederum nicht hilfreich sein, aber das bringt uns ja irgendwo auch dazu, besondere Leistungen zu bringen, ne? Und wenn wir im Rennsport unterwegs sind, vor allem, weiß nicht, in den größeren Klassen, auch in der IDM und so weiter, dann sind es ja auch Menschen, die da unterwegs sind, die mehr oder eine andere Form von Leistung bringen als ja, jemand, der dort nicht unterwegs ist.
Also erstmal danke für die ausführliche Antwort auch dazu. Umgekehrt nochmal die Frage, du hast ja gesagt, unterschiedliche Motivationen und so weiter. Würdest du sagen, es gibt Menschen, bei denen man aufgrund der mentalen Verfassung von vornherein sagen kann, die sind grundsätzlich falsch auf dem Motorrad?
Finde ich eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil das sehr
anmaßend ist.
Also ich würde mir jetzt zumindest nicht anmaßen zu sagen, hey, du bist aufgrund deiner psychischen Verfassung nicht dafür geeignet, Motorrad zu fahren. Ich glaube, dass das Motorradfahren uns sehr viel abverlangt. Und wenn man sehr viele, sehr große Päckchen hat, nenne ich es jetzt mal, ist es vielleicht nicht der richtige Sport für jemanden oder für einen. Das sind dann schon wieder Dinge, glaube ich, die ich persönlich mit meiner Fachkompetenz nicht unbedingt bewerten kann, da ich ja nur in Anführungsstrichen psychologische Beraterin bin. Ich bin ja keine Psychologin, noch nicht hoffentlich. aber da würde ich sagen, das übersteigt dann meine Fachkompetenz, das zu bewerten.
Oh, okay, jetzt ist die Frage, die da irgendwie in diesem das ein bisschen mit reinspielt, die nach dem Ego, die du ja gerade schon angedeutet hast, ne? Dass halt vor allen Dingen, wenn man so ins Fahrerlager von den großen Rennserien schaut, ne, dass das ja schon alles sehr ausgeprägte Ego-Typen sind. Und selbst wenn du sagst, okay, ich will jetzt vielleicht nicht sagen, die oder die Person gehört nicht auf ein Rennmotorrad oder auf ein Renntraining, weil sie vielleicht offensichtlich oder vielleicht auch irgendwie so zweideutig im Hintergrund mitschwingt, irgendwelche Probleme hat. Gibt es denn irgendwie so eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Persönlichkeit, die man haben sollte, wenn man sich, es muss ja gar nicht mal Motorradsport sein, sondern irgendwie so diesem Extremsport nähert. Was muss ich denn mitbringen? Muss ich da irgendwie besonders gefestigt sein, viel Selbstbewusstsein haben? Weil das ja vielleicht auch Dinge sind, die man dann im Zusammenhang mit einem Mentaltrainer vielleicht auch ausarbeiten kann oder an dem man arbeiten kann.
Ja, ganz genau. Ich denke schon, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die sehr hilfreich sind, die man auch mitbringen sollte, wenn man gewisse Ziele hat. Und da kommt dann eben auch wieder das mit ins Spiel, wie bin ich als Kind geprägt worden, wie bin ich konditioniert worden als Kind, ne? Bin ich eher so der People-Pleaser, der dann vielleicht im Zweikampf dann doch zurückzieht und sagt, ja, okay, du bist dann vielleicht doch der Schnellere, oder bin ich eher so der die Ellenbogen ausfährt oder die Ellenbogen ausfährt und sagt, hey, du machst mir jetzt Platz, ich bin jetzt hier der Erste, ne? Also deswegen habe ich eben schon gesagt, mein Konzept basiert im Grunde so ein bisschen mehr darauf, wie sind wir geprägt worden, wie sind wir konditioniert worden, was denken wir über uns selber und wie reden wir auch mit uns selber, ne? Und wenn man nicht so geprägt wurde, dass man automatisch die Ellenbogen ausfährt und sich selbst als der Beste oder die Beste sieht, dann kann man natürlich daran arbeiten. Und deswegen erforsche ich so gerne mit meinen Klienten deren Glaubenssystem, ne, weil man da immer sehr, sehr viel entdeckt und daraus sehr, sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein schöpfen kann und natürlich auch viel mentale Stärke schöpfen kann und auch irgendwo ein gesundes Maß an Egoismus daraus schöpfen kann.
Jetzt sind wir also schon bei konkreten Anfassern, die du auch genannt hast. Du erforschst mit deinen KlientInnen so deren eigene Wahrnehmung. Wie muss man sich das denn allgemein vorstellen? Gibt es so ein Grundkonzept, wie du ins mentale Training einsteigst? Gibt es irgendwelche Sachen? Also natürlich ist jeder Fall sicherlich in einem gewissen Maß individuell, aber grundsätzlich stelle ich mir das ja auch so ein bisschen vor wie allgemein physische oder sportliche Aktivität. Der eine muss halt mehr Liegestütze machen, der andere muss mehr aufs Laufband oder wie auch immer. Aber was sind so Grundübungen oder Grundstrukturen, die in deinem Training ja durchlaufen werden?
Also wenn jemand nicht mit einem speziellen Thema zu mir kommt, ich habe zum Beispiel dieses Jahr sehr viele Klienten gehabt, die gesagt haben, ey, ich hatte irgendwie einen Sturz, der hat zu einer mentalen Blockade geführt, ich habe keinen Spaß mehr am Fahren, ich bin nicht mehr so schnell wie früher, es nervt einfach nur noch und ich bin so an dem Punkt, dass ich eigentlich den Koffer gerne verkaufen wollen würde. Ne? Davon gab es dieses Jahr einige, mit denen ich gearbeitet habe, denen es jetzt auch zum Glück wieder gut geht und die viele, viele Erfolge dieses Jahr noch haben feiern können. Aber wenn sie nicht mit einem speziellen Thema zu mir kommen, gibt es natürlich grundsätzlich eine Vorgehensweise, die ich abspule mit meinen Klienten. Und da gehört sehr viel Reden dazu, sehr viel Reflektieren. Ich habe ja auch so ein Workbook erstellt, was in der Regel den meisten sehr gut hilft, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und was immer so den ersten Dominostein anstoßen soll. Ne? Wenn dieser Denkprozess erstmal gestartet ist, dann ist es sehr leicht, in die Wahrnehmung zu kommen, in die Selbstreflexion zu kommen und sich mit gewissen Themen zu beschäftigen. Aber die ersten Gespräche, das erste Gespräch ist ja bei mir eh immer kostenlos, ne, weil meine Klienten sollen mich kennenlernen, die sollen irgendwie das Gefühl haben, okay, ich kann der vertrauen, ich kann der Dinge anvertrauen. Und ich möchte natürlich über meinen Klienten auch erstmal sehr gerne einiges erfahren, damit ich mir Gedanken machen kann, wo möchte ich als erstes ansetzen. Denn die Themen sind immer die gleichen. Wir behandeln immer das Racer-Ich, also irgendwo die Identität der Person, das Glaubenssystem, vor allem auch die bremsenden Glaubenssätze, ganz wichtig. Dann schauen wir uns immer die Routine an. Wie sieht's mit dem Thema Nervosität, Frust, Emotionen generell aus? Und das Visualisieren ist finde ich eine sehr wichtige Technik und auch ein sehr großer Teil von meiner Arbeit mit meinen Klienten.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt, für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kalimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Du hast jetzt mehrfach schon im Gespräch den Begriff Glaubenssystem genannt. Ich glaube, das macht vielleicht Sinn, dass man das so ein bisschen aufbohrt und mal beschreibt, was sich dahinter tatsächlich versteckt. Also weil ich nichts damit anfangen kann und unsere Zuhörenden mit Sicherheit auch nicht. Was muss ich mir denn hinter dieser Begrifflichkeit vorstellen? Was steckt denn da alles drin?
Im Grunde steckt da alles drin. Und die Antwort ist natürlich nicht hilfreich. aber ich habe letztens was bei Instagram gepostet, wenn mein Klient oder meine Klientin zu mir sagt, ich weiß, dass ich das nicht kann, werde ich ihm oder ihr immer zustimmen. Das hat für viel Diskussion gesorgt, was auch irgendwo der Sinn dabei war. Aber das ist im Grunde was das Glaubenssystem ausmacht. Ne? Wir leben alle in einer bestimmten Realität. Wir glauben alle bestimmte Dinge und wir haben auch bestätigende Erfahrungen gemacht, die unser Glaubenssystem unterstützen. Ne? Also es können ganz simple Dinge sein wie ich kann nicht singen oder ich bin besonders gut in XYZ. Ich muss mich immer aufopfern für andere. Meine Bedürfnisse zählen nicht oder alle sind immer gemein zu mir oder also ne, so Dinge, die wir uns on a daily basis selber sagen und für die wir auch irgendwo Bestätigung suchen. Also Dinge, in denen wir uns auch irgendwo sicher und zu Hause fühlen. Ne? Jeder hat ein gewisses Selbstbild, ein gewisses Weltbild. Und wie gesagt, da kommen dann wieder die Prägungen, Konditionierungen aus der Kindheit mit rein. Einfach das, was wir gelernt haben, wie die Welt funktioniert und wo unser Platz ist in dieser Welt.
Also jetzt bin ich aber trotzdem sehr überrascht. Also wie du selbst gesagt hast, dieses kontroverse Posting von wegen, ich würde dem zustimmen, wenn jemand sagt, ich schaffe das alles nicht. Das entspricht sozusagen gar nicht meiner Erwartung, sondern da hätte ich jetzt schon eher gedacht, so okay, direkt gesagt, so jetzt, also vielleicht nicht, doch. Weil einfach doch, bringt ja auch niemanden weiter. Aber dass das anders aufgebohrt wird, überrascht mich.
Ja, verstehe ich total. Ist auch irgendwo, wie gesagt, etwas, was ich erreichen wollte, dass da Fragezeichen entstehen. Weil im Grunde, natürlich weiß ich, dass es zu meinem Job gehört, mit dem Klienten zu erarbeiten, dass der oder diejenige versteht, dass sie das doch kann. Ne, dass das doch geht. Das ist ja irgendwo das Ziel am Ende des Tages. Was ich allerdings für weniger hilfreich empfinde, ist eben zu sagen, doch, das kannst du, ich glaube an dich, das schaffst du. Ne, das ist irgendwo, da die Intention dabei, sowas zu sagen, ist natürlich hilfreich sein zu wollen und denjenigen zu pushen und unterstützen zu wollen. Und an gewissen Punkten ist es auch hilfreich und sinnvoll. Ne? Ich bin aber immer sehr dafür, zu sagen, okay, ich verstehe, dass du gerade das Gefühl hast, dass du das nicht kannst. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Weil hinter jeder Emotion und hinter jedem Glaubenssatz steckt ein Bedürfnis. Und wir benutzen das Wort Bedürfnis immer im Zusammenhang mit, es ist unbewusst. Ne? Wenn wir ein bewusstes Bedürfnis haben, wird es zum Motiv. Aber deswegen erforsche ich so gerne Dinge mit meinen Klienten. Deswegen hinterfrage ich so gerne die Dinge mit meinen Klienten. Und hinterfragen heißt nicht in Frage stellen, sondern nur zu sagen, hey, wo kommt denn das her? Was ist denn das Bedürfnis dahinter? Kannst du dir vorstellen, dass du dir damit selber etwas sagen möchtest? Oder hat das vielleicht mal jemand zu dir gesagt und du glaubst das einfach nur über dich? Weil im Grunde ist es ja ein limitierender Gedanke. Ne? Ich kann das nicht. Wir limitieren uns selber. Wir knallen die Tür zu und sagen, Entscheidung ist getroffen. Da geht jetzt auch nichts drum herum. Ne? Und zu sagen, hey, frag dich mal selber, wo kommt denn das her? Das öffnet die Tür wieder so einen leichten Spalt. Ne? Ich möchte immer gerne auch meinen Klienten das Gefühl geben, sie werden ernst genommen, ganz wichtig, sie werden ernst genommen und natürlich respektiert. Und dann ist es viel leichter für den Klienten zugänglicher zu sein und zu sagen, okay, na gut, vielleicht ändere ich meine Perspektive doch nochmal. Ne? Vielleicht kann ich mich dafür öffnen und doch irgendwo meine Meinung ändern und diesen Glaubenssatz umdeuten, ne, so dass er wieder hilfreich wird. Aber in dem Moment, wo mein Klient zu mir sagt, ich weiß, dass ich das nicht kann, ist das die Realität für ihn oder sie.
Wenn ich unterbrechen darf, war das bei dir damals auch so, dass du dann nach deinem Breakdown, nenne ich es jetzt mal, offensichtlich ja auch angefangen hast, deine mentale Gesundheit in den Mittelpunkt zu nehmen und auch quasi dir so vermeintlich eingestanden hast, ich schaffe das nicht? War das ähnlich der Glaubenssatz, wenn ich so fragen darf?
Ja, den Glaubenssatz hatte ich im Grunde die ganze Zeit über vielleicht ein bisschen anders formuliert, sage ich mal.
Ja.
Aber so ein Glaubenssatz hat mich definitiv die ganzen Jahre über begleitet, auf jeden Fall. Und natürlich gab es viele, die dann gesagt haben, ja, du musst das anders sehen, du musst dir einfach ein dickeres Fell zulegen, ist doch egal, was die denken oder sagen, ne? Und das war so wahnsinnig unwertschätzend, würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe mich so wenig verstanden gefühlt.
Das geht so ein bisschen in die Richtung wie, wird schon wieder, Zeit heilt alle Wunden und sowas, ne? Also so dieses Standardrepertoire, was vielleicht ganz gut gemeint ist, aber wirklich nichts bringt.
Genau.
Ja, oder halt vielleicht auch grundsätzlich, ne, die Haltung, das kennt man ja auch in Anführungsstrichen aus dem Privat- oder aus dem Berufsleben, grundsätzlich, wenn es um mentale bzw. psychische Belastungen oder Erkrankungen geht, ne, nicht im Sinne von, das wird schon wieder, sondern eher reißt sich halt zusammen, ne, weil halt dieses Thema ja ein sehr, sehr individuelles ist und ich meine Erfahrungen und meine vielleicht auch irgendwie Bewältigungsmechanismen und Strategien jetzt nicht eins zu eins auf dich überstülpen kann. Und das, was für mich vielleicht gut funktioniert, weil ich ja eben anders geprägt bin, bei dir dann eben tatsächlich genauso durchschlägt und ich vielleicht auch eine ganz andere Widerstandsfähigkeit, Resilienz habe als du, Jan, oder Steffi oder Kurt Jürgen, den du halt irgendwie zufälligerweise an einer Rennstrecke oder in einer anderen Situation getroffen hast, ne?
Genau, und ne, wie gesagt, die Intention von jemandem, der sagt, hey, komm, schaffst du schon und leg dir einfach ein dickeres Fell zu, ist doch egal, was die sagen, ne? Die Intention ist ja immer gut. Das ist ja nie so gemeint, dass, komm, hör mal auf zu nerven, so nach dem Motto, sondern die wollen einem ja immer was Gutes, ne? Was aber solche Aussagen suggerieren, ist im Grunde, du machst das falsch, du siehst das falsch, du musst anders sein, ne? Und wenn jemand damit struggelt, so zu sein, wie er oder sie selber ist und dann noch solche Sätze gesagt bekommt, weil es würde einem ja nicht schlecht damit gehen, wenn man das Gefühl hat, ich kann gewisse Erwartungen nicht erfüllen, die Erwartungen, die man ja selber irgendwo auf die Außenwelt projiziert, sag ich mal, und wodurch dieser Leistungsdruck ja auch kommt, ne? Es würde einem ja nicht schlecht damit gehen, wenn man das Gefühl hat, so soll das nicht sein. Und wenn man dann noch gesagt kriegt, so sollte das nicht sein, das solltest du nicht denken, dann kann es einem ja gar nicht unbedingt besser gehen. Mhm. Ne? Das ist das Problem, was ich daran sehe. Mhm.
Ich versuche jetzt mal den nächsten Schritt zu machen, weil ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange dabei bleiben, aber du hast vorhin so viele interessante Aspekte genannt, die kriegen wir wahrscheinlich eh gar nicht alle vollumfänglich abgedeckt hier, aber vielleicht bietet es ja zumindest einen Einblick darin, was du machst und die Erkenntnis für manche Menschen, dass sie dort durchaus auch sich verbessern können oder Hilfe auch in Anspruch nehmen können. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, können wir bei diesen Glaubenssätzen so ein bisschen sagen, das ist vielleicht so die Metaebene, wer bin ich, was macht mich aus, woran glaube ich so? Und du hast aber gleichzeitig auch dann vorhin von Frust, Umgang mit Niederlagen und persönlichen Zielen gesprochen. Wäre jetzt mein Verständnis aus dem, was ich von dir jetzt gehört habe, okay, Glaubenssätze, das ist sozusagen, wer bin ich? Und jetzt sind das dann konkretere Sachen. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich auch ein Teil von dir. Habe ich das erstmal so richtig verstanden?
Grundsätzlich ja, genau.
Okay, weil dann würde ich gerne mal auf das Konkretere gehen, ne? Also wir haben jetzt jemanden in seinem Glaubenssatz vielleicht damit zu befähigt oder du hast es geschafft, vielleicht von diesem ich kann das alles nicht, durch Hinterfragen und Verstehen dazu zu bekommen, dass die Person zumindest sagt, okay, ich kann es vielleicht doch. Vielleicht werde ich nicht der nächste MotoGP Valentino Rossi, aber ich kann selbst so leisten und das auch mit Spaß daran, dass ich jetzt hier wieder einen Turn fahren kann im konkreten Beispiel. Und dann geht es ja jetzt sicherlich ans Eingemachte. Wie möchte ich das machen? Also so würde man sagen, wahrscheinlich ans operative Doing. Wie geht ihr da vor? Oder ist das so der normale Werdegang bei dir in einem Coaching?
Wie gehen wir da vor? Also du bist jetzt schon beim Thema Ziele setzen. Etc., ne?
Also das wäre jetzt so mein Verständnis, dass das der logische Schritt wäre, wenn es was dazwischen drin gibt. Du bist hier die Expertin, dann benenn es gerne.
Also die meiste Zeit meiner Arbeit mit meinen Klienten besteht wirklich darin, so an dem Fundament zu arbeiten, weil sich daraus viele neue Dinge ergeben. Das ist eben das Spannende, ne? Wenn man von einem Punkt kommt von Leistungsdruck, von Erwartungshaltungen, von Glaubenssätzen, die irgendwie negativ ausgerichtet sind bezüglich der eigenen Person, dann sind die Ziele davon auch geprägt, ne? Und die Handlungen davon auch geprägt. Und wenn wir jetzt das Fundament bearbeiten und dann neue Dinge entdecken und Dinge umdeuten oder andere Bedürfnisse, Wünsche etc. entdecken, dann werden sich auch automatisch die Ziele ändern. Und die Motivation wird sich verändern. Also wir werden sagen, hey, weiß nicht, mein Team erwartet von mir, dass ich dies und jenes leiste, ist nur ein Beispiel. Und dann kommt irgendwo die Motivation von außen. Und Motivation von außen ist nie so befähigend wie Motivation von innen. Ne? Wenn wir intrinsisch motiviert sind, dann handeln wir ganz anders. Wir bewegen uns ganz anders in dieser Welt und wir haben viel mehr Drive und viel mehr Disziplin und ja, viel mehr Tatendrang irgendwo am Ende des Tages. Von daher, die Ziele, die es am Anfang der Zusammenarbeit gibt, die verändern sich auch im Laufe der Zusammenarbeit, weil sich eben das Fundament verändert.
Okay, jetzt sind wir da in Sachen Fundament, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf dem positiven Weg. Die Leute haben vielleicht ihre ersten anfänglichen Hürden überwunden und haben jetzt eine andere Motivation sozusagen gefunden. Und wir kommen jetzt aber grundsätzlich immer aus der negativen Richtung. Also ich kann irgendwas nicht, ich verstehe irgendwas nicht, es fühlt sich für mich irgendwie nicht gut an. Und du hast vorhin aber schon ein Beispiel genannt in der Beschreibung der Glaubenssätze, die den Personen innewohnen. Und da hast du gesagt, dass es ja auch Leute gibt, die sehr überzeugt von ihren Fähigkeiten sind, die sagen, ich kann das und das besonders gut oder werfen konnte ich schon immer am weitesten und das lässt sich ja auf die verschiedenen Sportbereiche übertragen und das bringt mich zum einen natürlich zur Arbeit mit solchen Persönlichkeiten und dann aber auch tatsächlich schon in den, professionellen Bereich, denn nicht jeder, vor allen Dingen, wenn man in diesem Sportbereich sich bewegt, der eine Mentaltrainerin oder einen Mental Coach in Anspruch nimmt, hat ja tatsächlich als große Hürde irgendein massives Problem, sondern will ja vielleicht auch, wie das bei Profisportlern, egal ob das im Tennis ist, in der Formel 1 oder im Reitsport, sind ja eher so motiviert, die letzten Prozent quasi herauszukitzeln. Gibt es denn da für dich Unterschiede in der Arbeit, also mit denen, die jetzt irgendwie durch Glaubenssätze gebremst werden und zwischen denen, die eigentlich schon super motiviert sind und trotzdem aber nicht 100% geben können?
Ja, ja und nein, könnte ich sagen. Also wenn ich jetzt überlege, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Trennlinie zieht zwischen Hobby-Rennsport und Profi-Rennsport, wobei ich jetzt als Profi jeden zählen würde, der in einem Cup oder in der Rennserie eingeschrieben ist, also wirklich eine ganze Saison Rennen fährt, dann gibt es zwar große Unterschiede in der Zusammenarbeit, allerdings sind die Themen trotzdem immer die gleichen, ne? Also ein IDM-Fahrer kann sich genauso fragen, so hey, gehöre ich eigentlich hierher mit den ganzen großen Namen, kann ich denen überhaupt das Wasser reichen und so. Das gibt's natürlich auch, genauso wie im Hobby-Sport, dass man sich denkt, okay, kann ich den Platz jetzt hier überhaupt beanspruchen sozusagen? Aber ich glaube, dass der Fokus bei den Themen irgendwo ein anderer ist. Ich bin auch nicht so ein Freund davon, alle in einen Topf zu werfen, sage ich jetzt mal. Man muss irgendwo immer den Klienten kennenlernen oder die Klientin und schauen, wo kommt die her, welche Themen hat sie und welche Themen haben Priorität. Ne? Es ist jetzt auch wenig konkret, die Antwort. Ne? Es ist manchmal wirklich irgendwie schwierig zu beantworten. In der Arbeit mit einem Profi würde ich auf jeden Fall verschiedene Themen noch mit dazu nehmen. Also Saisonplanung, Teamdynamiken, ganz wichtig, Teamkommunikation, Zielsetzungen, wie formuliere ich auch Ziele so, dass ich sie erfüllen kann. Lege ich mir Meilensteine, die mich irgendwie motivieren, feiere ich die kleinen Erfolge etc. Also da kommen auf jeden Fall Themen noch mit dazu.
Okay, verstehe. Kannst du, ohne dass du jetzt, speziell auf irgendeine Person eingehst, aber kannst du vielleicht aus deinem Erfahrungsschatz, eine Herausforderung mit einem Lösungsweg als Beispiel nennen? Also, dass du jetzt sagst, Fahrer XY oder Fahrerin XY, ohne dass du jetzt eben konkret auf die Person eingehst, hatte diese Herausforderung oder ist mit
pass auf, der, lass uns, der Sachlage. Michael, lass uns das nochmal konkret vielleicht auch angehen. Wir müssen ja gar nicht auf einen einzelnen Fall angehen, aber eine Problematik, die wahrscheinlich vielfach auftritt. Ich erlebe bei mir selbst, wenn ich auf dem Motorrad sitze, dass ein Sturz, der im Jahr 2017, glaube ich, passiert ist, immer noch irgendwie so eine gewisse mentale Blockade bei mir auslöst. Und zwar ist einfach in der Kurve, im Kreisel, im Straßenverkehr, sind beide Reifen einfach weggerutscht. Ich konnte mir, kann mir bis heute nicht wirklich erklären, warum, weil vor mir drei andere Motorräder im gleichen Tempo durchgefahren sind und erlebe eben selbst, wie mich das auf meinem Motorrad in nicht kontrollierten Umgebungen doch irgendwie immer wieder bremst und hemmt. Und ich denke, das ist ja was allgemein, so ein Umgang mit Stürzen, den man regelmäßig erlebt, oder? Das wäre doch ein konkretes Beispiel, Michel, wie du es vielleicht auch meinst.
Ja, also das ist schon sehr spezifisch. Mir ging es tatsächlich eher so diese nicht ganz tangible, greifbare Situation, ne? Aber du kannst natürlich, also das ist natürlich auch ein super funktionierendes Beispiel, weil, glaube ich, jeder in seinem Motorradleben irgendwann mal stürzt oder schon gestürzt ist und diese Herausforderung logischerweise dann auch gegenübersteht. Also können wir sehr gerne nehmen.
Ich finde, es ist auch ein sehr wichtiges Beispiel, weil es wirklich sehr häufig vorkommt, ne? Gerade auch im Hobby-Sportbereich, Hobby-Rennsportbereich, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich sehr viele Klienten dieses Jahr hatte, mit denen ich Stürze verarbeitet habe. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das etwas ist, was so gut wie gar nicht betrachtet oder praktiziert wird. Dabei ist es im Grunde so simpel und auch so wichtig, weil, wie du sagst, Jan, manchmal hängen uns diese Stürze jahrelang nach, ne? Ich hatte eine Klientin, die ist 5 Jahre lang mit einer mentalen Blockade gefahren, wirklich quasi wie mit der angezogenen Handbremse. Und die hat gesagt, ich habe einfach keinen Spaß mehr an diesem Sport. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Es ist nur noch Druck, es ist nur noch ätzend irgendwie. Und wir haben 2 Termine gebraucht, um diese mentale Blockade aufzulösen. Das klingt jetzt irgendwie wahrscheinlich wie Hokuspokus oder dass ich mir selber auf die Schulter klopfe. Aber es gibt ein gewisses Verzweiflungslevel bei vielen Leuten, die dann auch sagen, okay, no matter what, ich bin zu allem bereit. Ich bin dazu bereit, das genauso auszuprobieren, wie du es mir jetzt sagst, einfach damit ich diesen Sport nicht aufgeben muss, ne? Also da kann sowas eben auch hinführen. Oder dass man nicht mehr auf die Rundenzeiten kommt, auf die man früher gekommen ist. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass man eben das Ganze vernünftig verarbeitet. Weil, Jan, du hast es angesprochen, auf der intellektuellen Ebene suchen wir immer nach dem Grund, was auch vernünftig ist, irgendwo uns das erklären zu wollen. Aber es gibt eben auch diese emotionale Ebene, ne? Und ein Sturz ist immer irgendwo ein Schockmoment. Irgendwie wie so ein kleines Trauma für den Körper, ne? Mhm. Das ist so ein bisschen Ausnahmezustand. Und das zentrale Nervensystem hat den Job, sich sowas zu merken, wenn sowas passiert ist. Und wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, dann schlägt das zentrale Nervensystem immer Alarm und sagt, hey, denk dran, das war gefährlich beim letzten Mal, ne?
Exakt,
und ja. da kommt diese mentale Blockade her. Das ist, was wir dann irgendwo merken in diesem Gehemmtsein oder vielleicht sogar richtig Angst haben, was auch immer es dann ist, was sich zeigt. Aber wir können das nicht wegdiskutieren oder wegintellektualisieren. Das funktioniert nicht. Wir müssen auf diese emotionale Ebene kommen und es da verarbeiten quasi. Und das mache ich mit meinen Klienten, indem ich visualisiere. Mhm. Und zwar in 2 Schritten. Ich mache das mit meinen Klienten immer so, dass sie, da muss man auch vorsichtig sein, will ich dazu sagen, kurz als kleiner Disclaimer. Wenn diese Situation wirklich wahnsinnig traumatisch war und einen richtig rausgerissen hat aus dem Leben, ne, es gibt ja auch Unfälle auf der Rennstrecke oder auf der Straße, die wirklich schwere Folgen nach sich ziehen, ne? Mhm. Wenn das so ein schweres Trauma ist, muss man damit natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber normale Stürze, die einen irgendwo blockieren, kann man mit Visualisierungen gut verarbeiten, ne? Und im ersten Schritt würde man diesen Sturz eben visuell nochmal so erleben, wie er passiert ist. Und dann merken viele immer schon, boah, diese Emotionen kommen hoch, mir wird total warm, mein Herz rast, was auch immer es dann ist. Da kommt dann diese Energie nochmal raus, die irgendwo gespeichert wurde im Körper. Und im zweiten Schritt, und das ist der wichtige Schritt, visualisieren wir den Sturz nochmal bis zu dem Punkt, wo wir die Kontrolle verloren haben und fangen zum Beispiel diesen Sturz ab und retten diese Situation, könnte man sagen. Und was wir nicht machen wollen, ist die Vergangenheit verändern. Das können wir nicht, das ist uns allen klar. Aber wir wollen uns das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle zurückholen mit dieser Visualisierung. Das ist, was ich mit vielen Klienten mache.
Das ist ja super, super spannend, ne? Also ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Ich lag ja schon oft genug auf der Nase und habe das sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke erlebt und finde es jetzt super interessant und super spannend, dass du diese Visualisierung und halt quasi auch diese nachträgliche Änderung der Situation da so hervorhebst. Was aber in diesem Zusammenhang auch ganz oft passiert, und das ist tatsächlich auch was mir auf deinem Instagram-Account aufgefallen ist, du hast jetzt ja vor kurzem genau dieses Thema herausgegriffen und diese, ich sag mal, polarisierende These, nenne ich es jetzt mal, aufgegriffen und gesagt, ja, Unfall und dann auf jeden Fall sofort wieder aufsteigen und dann fährt sich das schon weg. Aber so wie du das jetzt von deinem Lösungsweg her beschreibst, ist diese Aufarbeitung durch praktisches Fahren, ja, ich will jetzt nicht sagen kontraproduktiv, aber nicht unbedingt der ideale Weg, sondern der ist auf jeden Fall oder in den meisten Fällen was Emotionales, was behandelt werden muss.
Genau, also ich bin definitiv davon überzeugt, dass Wiederaufstehen und Weiterfahren wichtig ist. Man muss immer die einzelne Situation damit betrachten. Wenn jetzt jemand verletzt ist und die Saison ist vorbei und der Winter steht an, ne? Also was soll derjenige damit anfangen mit dem, du musst so schnell wie möglich weiterfahren? Das würde auch wieder eine Erwartungshaltung schaffen, das würde Druck schaffen und das würde dieses Mindset von, toll, ich bin letztes Jahr nicht wieder aufgestiegen, jetzt wird es dieses Jahr gar nichts, so ungefähr, ne? Also da muss man halt immer schauen, was man dann suggeriert der Person so. Aber es ist natürlich wichtig, weiterzufahren und wieder aufzusteigen. Wenn man aber merkt, hey, da klemmt es trotzdem, dann gibt es eben auch eine andere Möglichkeit. Und ich glaube, dass beides zusammen wichtig ist. Man kann sich auch beim Fahren dieses Sicherheits- und Kontrollgefühl zurückholen. Ne, das geht natürlich auch. Wenn es einem aber so in den Knochen steckt, dass das irgendwie nicht geht, dann würde man wahrscheinlich einfach Zeit verschwenden, würde ich es mal so sagen. Man würde mit dem im Kreis fahren, mit dem blockiert fahren, Zeit verschwenden, weil es ist relativ einfach, in Anführungsstrichen, das aufzulösen und diese Zeit eben nicht verschwenden zu müssen.
Zeit als Faktor ist für mich eben auch noch eine Frage, die ich hier auf der Liste habe. Bei meinem allerersten Sturz saß ich direkt im Anschluss wieder auf dem Motorrad und bin damit noch nach Hause gefahren. Und irgendwie ist da nie was zurückgeblieben. Bei dem anderen Sturz hatte das Motorrad leider so einen Schaden, dass Öl auslief und nicht an weiterzufahren zu denken war. Und tatsächlich dauerte es dann in eine Ewigkeit, weil das Motorrad in Frankreich stand. Das musste erst nach Deutschland zurücktransportiert werden, dann lange repariert werden, sodass ich, glaube ich, in der Saison gar nicht mehr gefahren bin. Und für mich wäre die These, dass diese lange Pause dazwischen, diese ganzen emotionalen Beschränkungen, wie du es vielleicht genannt hast, verstärkt haben. Ist das einfach nur eine Laienthese meinerseits oder würdest du sagen, da ist was dran und grundsätzlich hilft es, so schnell es geht, wieder sich mit der Situation selbst zu konfrontieren?
Denke ich schon. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall was dran ist, weil im Grunde, was ich ja eben schon meinte, die Erwartungshaltung steigt irgendwo auch an dich selber, ne? Und dieser Druck steigt irgendwo, zu sagen, okay, worauf lasse ich mich denn jetzt ein? Also die Unsicherheit steigt im Grunde und damit auch irgendwo die mentale Blockade, weil umso weiter das wegrückt, desto mehr könnte es sein, dass wir uns selber sagen, hey, boah, kann ich das überhaupt noch? Schaffe ich das? Passiert mir das jetzt wieder? Ne? Da kann dann irgendwo so eine Drucksituation entstehen, die eben diese mentale Blockade verstärkt. Aber es ist auch alles immer nur ein Kann und nie ein Muss, ne?
Da sind wir ja tatsächlich wieder bei dieser Einordnung, ne, dass jeder eben seine Persönlichkeit hat und das nicht von einem auf den anderen übertragbar ist, was aber tatsächlich vermutlich jeder von uns im Motorradrahmen schon mal erlebt hat. Und Jan hat das ja auch eingangs schon angedeutet und wir haben es auch im Rennsportthema schon angesprochen, ist ja dieser Aspekt der Nervosität. Also der Winter ist vorbei, ich sitze das erste Mal wieder auf dem Motorrad und bin irgendwie aufgeregt beziehungsweise nervös. Oder ich bin jetzt bei einem Trial-Training oder eben in diesem Enduro-Thema, wie es Jan jetzt auch erlebt hat, mache irgendwas, was das erste Mal passiert, worauf ich noch nicht vorbereitet bin. Das macht mich so ein bisschen nervös. Und auch diese Rennstart-Thematik, da steckt das ja auch drin. Gibt es denn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ein gesundes Maß an Nervosität ist, mit dem ich da konfrontiert bin, hast du da vielleicht irgendwie so zum Schluss noch Vorschläge und Anregungen, wie ich da mit umgehen kann und vielleicht auch das Nervositätsniveau so ein bisschen senken kann, um die Möglichkeit haben, entspannter und besser und konzentrierter und damit auch sicherer im Motorradkontext dann unterwegs zu sein?
Ja, absolut. Ganz wichtiges Thema. Danke, dass du das nochmal ansprichst. Denn Routine und feste Abläufe sind so eine Sachen, die uns wahnsinnig viel Sicherheit geben können, ne? Gerade Situationen, die vielleicht nicht allzu alltäglich für uns sind. Vielleicht haben wir das erste Mal einen stehenden Start oder was auch immer es ist, ne? Nervosität entsteht ja immer daraus, ich weiß nicht so richtig, was jetzt auf mich zukommt, ne? Was wird jetzt passieren? Wie wird das laufen? Wird das gut laufen? Wird das schlecht laufen? Das ist ja irgendwo auch größtenteils oder teilweise etwas, wo die Nervosität herkommt. Und wir können da sehr gut gegenwirken mit eben festen Abläufen und mit einer festen Routine. Das ist wahnsinnig wichtig und das empfehle ich jedem, ob Hobbysportler, ob Profisportler, in der Regel haben Profisportler sowas, auch eine Art Aberglauben, so der rechte Handschuh muss zuerst angezogen werden, dann der linke, ne? Und das sind so Dinge, die so wahnsinnig wertvoll sind, weil physisch ist uns allen klar, dass es völlig egal ist, welchen Handschuh wir als erstes anziehen, ne? Es wird unseren Rennverlauf nicht beeinflussen. Aber mental macht das eben einen großen Unterschied, ne? Weil es muss sich richtig anfühlen. Es muss sich so anfühlen wie immer. Das kommt auch irgendwo aus unserer Kindheit, weil viele, die oder alle, die Kinder haben, werden das wissen, wenn die Zu-Bett-Routine gestört ist bei den Kids, dann ist die Nacht meistens irgendwie Horror, ne? Weil die Kinder das Gefühl haben, okay, hier ist irgendwas anders. Oh Gott, was ist hier los, ne? Warum ist nicht alles wie immer? Und da kommt diese Unsicherheit her, diese Angst, diese Nervosität. Das kommt aus solchen Situationen. Und wenn man jetzt mit einer Situation konfrontiert ist, sagen wir mal, das allererste Mal ein stehender Start, dann kann man sagen, okay, was ist der Ablauf, ne? Ich rolle in die Startaufstellung, ich nehme die Füße auf den Boden, ich habe die Hände am Lenker, ich ziehe die Kupplung, ich lege den ersten Gang ein, ich fahre los. Und wenn wir dann diesen Ablauf uns genauso einprägen und immer wieder aufzählen, ne, so lange aufzählen, bis es uns schon fast nervt, bis wir das wirklich auswendig können, dann haben wir erstens etwas, worauf wir uns fokussieren können, was eben nicht diese Unsicherheit und dieses, oh Gott, was wird passieren ist, sondern ich habe die Kontrolle und ich weiß, was zu tun ist. Ne? Wir shiften so ein bisschen unsere Perspektive. Und mit Sicherheit wird das nicht die Nervosität restlos entfernen, aber es wird uns sehr viel mehr helfen, mit dieser Situation umzugehen, weil wir ein Gefühl schaffen von, ich weiß, was jetzt ansteht und ich weiß genau, was zu tun ist.
Finde ich super spannend und ich nehme persönlich da auch sehr viel mit und erkenne aber auch so ein bisschen was wieder, weil ich das vielleicht auch unterbewusst oder aus Gründen des Aberglaubens auch schon so gemacht habe. Ich habe ja eingangs auch erzählt, dass das immer für mich die letzte Handlung ist, die Handschuhe anzuziehen. Es ist bei mir immer der linke, der zuerst angezogen wird und dann habe ich auch nochmal reflektiert, ich drehe immer mit der rechten Hand den Zündschlüssel um, das mache ich nie mit links, steige auch immer von links aufs Motorrad auf, andersrum, da fühlt es sich direkt schon falsch an, das ist das so ein bisschen, was du beschrieben hast und ich glaube, das erklärt auch solche Verhaltensweisen, die man ja beim ganz Großen schon gesehen hat, Valentino Rossi, der ja vor jedem Start immer in dieser Meditation mit seinem Motorrad da saß und zeigt einfach auch, dass dann solche Profis offensichtlich auch für solche für sich solche Methodiken haben, das anzuwenden. Ich bin mir sicher, dass es da ja nicht aufhört. Hier reden wir von einer statischen Situation vielleicht, den Rennstart, den man durchaus durchplanen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du aber auch für die Situation auch im Rennen viele Methodiken hast, die du mit deinen Klienten auch durchsprichst. Also wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt auf einmal zwei Plätze am Start verloren habe? Mache ich mir mehr Druck, mache ich mir weniger? All solche Sachen. Kannst du dazu was Kleines sagen? Wir wollen natürlich aber auch noch genug Teaser und Futter dalassen, dass die Leute mit dir selbst ins Gespräch gehen, weil das ist wahrscheinlich am Ende immer das Sinnvollste.
Ja, ich bin natürlich immer gerne offen. Ich wollte euch beiden auch natürlich gerne nochmal anbieten, dass wenn ihr eure Stürze bearbeiten möchtet, können wir das sehr gerne zusammentun. Aber ja, auch Valentino Rossi ist im Zusammenhang mit Routine immer mein Lieblingsbeispiel. Es gibt auch ein Interview, wo er sagt, so dieses Hinhocken und die Fußraste anfassen, ne, was er immer vor dem Rausfahren aus der Box macht, das ist für ihn früher so gewesen wie eine Art Stretching einfach. Und heute ist es für ihn eben so eine Art Aberglaube. Er braucht das, er macht das ganz bewusst oder vielleicht sogar schon unbewusst. Ne? Dieser Ablauf wird ja dann irgendwann unbewusst. Und das ist für ihn wichtig, dass es immer gleich ist, dass der Ablauf immer der gleiche ist. Und jetzt musst du leider bitte deine Frage nochmal stellen, weil ich bin
also grundsätzlich noch, dann die vielleicht Methodiken, wie man mit so dynamischen Situationen umgeht oder wie sich das dann auch übertragen lässt, ne? Weil ich glaube, den Rennstart, das hatte ich gemeint, kann man ja sehr, sehr gut durchsprechen, da kann man für sich Sachen finden. aber dann in einem Rennen passiert was oder auch sei es im Straßenverkehr oder bestes Beispiel jetzt hier von dem Podcast. Du hast ja selbst gesagt, du fühlst auch so eine gewisse Nervosität, die merkt man dir im Übrigen überhaupt nicht an. Aber wenn du die dann für dich wahrnimmst, hast du dann auch in so einer Situation irgendeine Heuristik, an der du dich festhältst oder die dir helfen kann, mit deinen Emotionen dann umzugehen?
Genau, das war's. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist immer, vorbereitet zu sein, ne? Ich wurde dieses Jahr auch sehr häufig gefragt, Steffi, warum instruierst du nicht? Und meine Antwort war immer, naja, weil 95% der Arbeit, die ich mache, passiert sein muss, in Anführungsstrichen, bevor wir aufs Motorrad steigen, ne? Mein Prinzip ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr sollt da draußen wissen, was zu tun ist. Und wenn ihr das wisst, dann habe ich meinen Job gut gemacht und wir haben gut zusammengearbeitet. Deswegen, also die Arbeit im mentalen Bereich passiert in erster Linie davor, weil das Fahren an sich auf der Rennstrecke, das beansprucht dermaßen viel mentale Kapazität, dass wir auch in der Regel keine Zeit haben, über irgendwas nachzudenken und uns zu überlegen, okay, wie möchte ich mit der Situation jetzt umgehen? Ne? Das muss unbewusst kommen, das muss aus dem Bauch herauskommen. Aktive Entscheidungen zu treffen, dafür ist auf der Rennstrecke in der Regel wenig Platz und wenig Zeit. Deswegen ist Vorbereitung wirklich wahnsinnig wichtig. Und da kommen wir wieder zu den Visualisierungen, weil das wirklich die häufigste Technik ist, mit der man so wahnsinnig viel machen kann. Ne? Und gerade eben auch Überholmanöver visualisieren kann man damit sehr gut machen. Man kann natürlich die Strecke abfahren und die Linie üben, man kann neue Bremspunkte üben und so weiter. Man kann visualisieren, dass man besonders erfolgreich ist und dass das Rennen besonders gut laufen wird und dann mit positiven Emotionen, mit einem positiven Mindset rausfahren. Es gibt mit Visualisierungen sehr viele Dinge, die man tun kann, und man kann sich eben auch überlegen, was mache ich mit Situation, wo zum Beispiel, wo ich mich verbremst habe und es sind, weiß nicht, 4, 5 Mann oder Frau an mir vorbeigefahren. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Also vorbereitet zu sein ist in dem Fall das Wichtigste, und da muss man natürlich etwas, ja, eine Technik schaffen, mit der man auch irgendwo allgemein auf schwierige Situationen vorbereitet ist, weil man kann sich nicht immer alles überlegen, was könnte passieren, ne? Dann rutscht man auch zu sehr wieder in dieses Negative ab. Aber vorbereitet sein, würde ich sagen, ist das Allerwichtigste.
Da sind wir wieder bei einer alten Weisheit. Vorbereitung ist das halbe Leben. Das wusste meine Oma schon. Die kannte aber natürlich die ganzen Hintergründe, Kniffe und Tricks nicht. Und vor allen Dingen war für mich jetzt im Rahmen der Episode super spannend der Aspekt der Meta-Visualisierung. Mhm. Also auch eben der Möglichkeit, Stütze einen positiven Dreh zu geben, indem ich mir zumindest vorstelle, auch wenn ich weiß, ich kann die Uhr nicht zurückdrehen, mir zumindest vorzustellen, dass ich die Situation retten kann und da einen positiven Effekt rausziehe. Und dadurch, dass das aber eine sehr komplexe Geschichte ist, möchte ich jetzt natürlich zum Schluss der Episode nicht nur Steffi ein großes Danke sagen, dass sie uns da die ersten Einblicke gegeben hat und auch ja mit dem Stichwort Nervosität auch so ein paar Handgriffe für das echte Motorradleben, sondern natürlich auch unbedingt noch auf ihren Instagram-Account verweisen. Das ist vielleicht so der einfachste Weg, um mit ihr in Kontakt zu treten. Und zwar ist das Steffi42. Das ist, ich glaube, deine alte Stadtnummer noch aus der Grip Girls Zeit. Und
sogar da davor noch. Sogar davor noch.
Ja. Also, da könnt ihr natürlich die Rennsportgeschichte von Steffi so ein bisschen nachvollziehen und euch natürlich auch, wenn ihr da Interesse habt, mit Steffi in Kontakt setzen. Gibt auch ein Mental Training Bild, also nicht zu übersehen. Und ja, Steffi, an dieser Stelle super cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's mega, mega spannend und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich auf jeden Fall auch auf dein Angebot eingehen werde und meine Sturzorgien, da gibt's mit Sicherheit so einiges zu besprechen, aufzuarbeiten. Jan, wie ist es bei dir?
Also total, ich muss das auch nochmal nachhören hier alles. Da war sehr, sehr viel mit dabei. Ich glaube, wir hätten noch 3 weitere Stunden locker mal füllen können, einfach nur über die Themen zu sprechen, die es zu bearbeiten gilt, ohne da jetzt gar nicht zu konkret zu werden. Fand es also auch super spannend, vor allem das Ganze eben von einer Vollblut-Motorradfahrerin zu hören, also gar nicht so abstrakt, sondern wirklich über konkrete Sachen zu sprechen. Kann auch immer nur wieder sagen, es ist einfach ein total wichtiges Thema, deswegen ist es umso besser, dass du dann auch, oder dass wir mit Steffi jemanden hier hatten, die das selbst erlebt hat und weiß einfach, wovon sie spricht, die Situation selbst durchgegangen ist. Deswegen nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch von meiner Seite, Steffi. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und dann wünschen wir dir eine schöne Wintersaison, die ja jetzt ansteht, die ja aber auch Zeit gibt, wenn man nicht gerade in Almeria unterwegs ist, wie der Michel das ja gerne macht, sich neben der Physis auch auf die mentale Stärke zu besinnen und daran potenziell zu arbeiten.
Genau, Winterpause ist natürlich auch Mentaltrainingspause super wichtig, wenn man eine Winterpause hat. Und Michel hat dann natürlich Glück. Viele fahren im Winter nach Spanien und fahren viel, aber sich mit der mentalen Stärke zu beschäftigen, das ist im Winter auf jeden Fall eine gute Sache, weil zwischen den Rennen ist meistens nicht so viel Zeit. Und ich möchte mich natürlich bei euch beiden nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Einladung, dass ihr mir eure Plattform irgendwo zur Verfügung stellt und dass ich über dieses Thema reden kann und auch die Dinge, die mir so am Herzen liegen, irgendwie nochmal erzählen und erklären kann und damit hoffentlich nochmal viele erreiche, die sagen, hey, klingt irgendwie für mich interessant. Michel hat es schon gesagt, schreibt mir wahnsinnig gerne bei Instagram auch einfach so, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches. Ne? Wie gesagt, das erste Gespräch ist auch immer kostenlos. Und wenn ihr sagt, hey, das möchte ich gerne ausprobieren, meldet euch gern jederzeit. Jan und Michel, das Angebot steht. Wir können da gerne irgendwie noch was machen und uns das anschauen.
Gruppentherapie.
Und ja, genau.
Also ich finde vor allem auch nochmal spannend, das wollte ich auch nochmal loswerden. Wir haben jetzt hier das Beispiel Rennsport genommen, was sicherlich auch dein Fokus ist. Aber man merkt ja, es lässt sich auf alles irgendwie übertragen. Und wenn ich von meiner Nervosität einfach zu Saisonbeginn spreche, dann brauche ich ja noch nicht mal die Ampel und ein Starterfeld um mich rum, sondern dann ist das ja auch etwas, was sich übertragen lässt. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber jetzt will ich wirklich auch dich zum Ende kommen lassen. Ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank.
Genau, vielen lieben Dank an euch und ja, ich hoffe, wir hören uns nochmal.
Ganz bestimmt. Danke dir, Steffi. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.